Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Eigentlich ist es ganz einfach in unserer Demokratie. Artikel 2 des Grundgesetzes besagt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und Artikel 3 konkretisiert das auch nochmal. Jeder, das sind alle Menschen, die alle gleich sind und nicht diskriminiert werden dürfen. Warum das hier vorangestellt wird? Deshalb, weil es in dieser Folge des Lehrer-Podcasts um Inklusion gehen soll. Und Inklusion ist grob gesagt das Gegenmittel, das zum Einsatz kommen muss, wenn diese Grundrechte nicht von allen Menschen in Deutschland gelebt werden können. Besonders Menschen mit Behinderung stoßen bei ihrer freien Entfaltung der Persönlichkeit schnell an Grenzen, Barrieren und menschengemachte Hindernisse. Ein großes Problem ist, dass diese Grenzen und Barrieren meist nur aus gewissen Perspektiven ersichtlich werden. Deshalb sprechen wir in dieser Folge mit der Person, die seit Jahren die Leute von der Treppe zu sich in den Aufzug holt. Denn so heißt sein Podcast und dort kommen Perspektiven zu Wort. Raul Krauthausen. Der Aktivist für Barrierefreiheit setzt sich seit Jahren für Inklusion ein und offenbart als Medienmacher mit unterschiedlichen Formaten seine Perspektive auf die vielen Barrieren, die Menschen mit Behinderung tagtäglich begegnen. Hallo, Herr Krauthausen.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir freuen uns und wollen gleich mal Barrieren abbauen zum Beginn. Und zwar eine Barriere, die sich immer wieder ergibt, wenn Menschen, die wenig Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen haben, spüren, ist die, wie spreche ich eigentlich darüber? Was ist es? Ist es ein Mensch mit Behinderung, ein Behinderter? Alles Mögliche wird gesagt. Was ist Ihnen am liebsten und wie kann man sowas entschärfen?
Also erstmal ist es bei mir eher so kontextbezogen. Also ich nehme das den Leuten jetzt nicht zwangsläufig automatisch übel, wenn sie aus Versehen das falsche Wording benutzen. Die Behindertenbewegung hat sich eigentlich weitestgehend darauf geeinigt, dass man sagt Mensch mit Behinderung oder behinderter Mensch. Wobei behinderter Mensch sogar ein bisschen bevorzugt wird, weil es offen lässt, ob jemand behindert ist oder behindert wird. Weil Mensch mit Behinderung, da denkt man ja die Behinderung eher am Menschen und nicht unbedingt aus der Gesellschaft. Deswegen bevorzugen viele das Wort behinderter Mensch. Ich weiß, dass es viele Euphemismen gibt in der deutschen Sprache. Andersbegabt, herausgefordert, Handicap, Special Need und wie auch immer diese ganzen Dinge inzwischen heißen. Und ich glaube inzwischen, dass diese Euphemismen eigentlich eher zeigen, dass jemand keine Ahnung von der Materie hat oder eben Ängste hat, das Wort behindert auszusprechen. Und da würde ich einfach gerne mal nachfragen, wo kommen diese Ängste eigentlich her? Und wenn man dann nachfragt, dann sagen die Leute, ja, das wird ja auch als Schimpfwort benutzt, auf dem Schulhof oder was auch immer. Und dann erwidere ich meistens, naja, also schwule Männer haben ja auch nicht ein anderes Wort benutzt plötzlich, nur weil das Wort schwul auf dem Schulhof auch dummerweise als Schimpfwort benutzt wird. Und wenn man mit Jugendlichen darüber redet, dass das Wort behindert kein Schimpfwort ist oder genauso wenig wie schwul, und man ihnen sagt, zumindest aus meiner Erfahrung, also mir ist es egal, wie SchülerInnen sich auf dem Schulhof gegenseitig beleidigen, ich gebe mich auch nichts an. Also Jugendsprache ist irgendwie auch wichtig zur Abgrenzung gegenüber Erwachsenen und so. Wer sind wir als Erwachsene, die da irgendwie jetzt die Sprachpolizei spielen? Ich versuche nur Jugendlichen klarzumachen, dass es Situationen geben kann, wo sie jemanden mehr verletzen, als sie eigentlich vorhatten. Und jetzt haben sie halt dieses magische Wissen. Ich werde sie nicht verbieten, dieses Wort zu benutzen. Sie müssen nur mit den Konsequenzen leben, wenn jemand dann sich wehrt. Und meistens verstehen junge Menschen das.
Uns geht's ja hier in diesem Podcast um junge Menschen, beziehungsweise richten wir uns an die Lehrkräfte. Und in unserem heutigen Thema geht's um Inklusion und politische Teilhabe. Da geht's vielleicht erstmal um eine Begriffsklärung. Ich habe in der Anmoderation versucht, so ein bisschen zu beschreiben, wie ich Inklusion verstehe. Aber was bedeutet Inklusion eigentlich für Sie?
Die Frage ist ein bisschen gefährlich, weil sie erlaubt persönliche Interpretation von eigentlich definierten wissenschaftlichen Worten. Und wenn es ist eigentlich egal, was ich denke oder sage, was Inklusion ist, wenn es dafür eigentlich eine wissenschaftliche Definition gibt, die ich noch nicht mal auswendig kann. Ich weiß nur grob die Unterschiede zwischen Exklusion, Integration und Inklusion. Exklusion sagt, bestimmte Bevölkerungsgruppen werden ausgegliedert, ausgesortiert landen dann in Asylbewerberunterkünften beispielsweise oder in Flüchtlingsunterkünften, in Behindertenwohnheimen, in Sonderschulen, in Behindertenwerkstätten. Dann gibt es die Integration, wo dann Willkommensklassen geschaffen werden an Regelschulen, wo dann erstmal für den Anfang Kinder, SchülerInnen mit Migrationshintergrund erstmal gemeinsam in einen Raum gesteckt werden. Aber es ist immerhin einer Regelschule. Oder beim Thema Behinderung wäre das sowas wie, wir haben einen Kinosaal und in dem Kinosaal gibt es 2 Rollstuhlplätze. Wenn du aber zu dritt kommst mit 3 RollstuhlfahrerInnen, dann kannst du halt nicht rein. Und auch da erwartet eigentlich der Kinobetreiber, die Gesellschaft, der anderen Gäste Dankbarkeit, dass es ja immerhin 2 Plätze gibt. Und die Inklusion sagt, es gibt keine Mehrheiten und keine Minderheiten. Wir müssten Gesellschaften so gestalten und Räume so gestalten, dass jeder und jede, egal mit welcher Grundvoraussetzung er oder sie kommt, die Möglichkeit hat, sich zu entfalten. Das wäre eine Klasse, wo eben nicht sortiert wird nach Sprachkompetenz. Ja, das wäre ein Kinosaal, wo vielleicht die Stühle flexibel anpassbar sind, je nachdem, wer kommt. Und das wäre die Inklusion. Jetzt einfach metaphorisch gesprochen. Die beste Definition, die ich kennengelernt habe, war von meinem ehemaligen Schulpsychotherapeuten an meiner Grundschule, der selber eine Koryphäe in der Inklusionspädagogik ist. Fred Ziebert heißt er. Und er hat gesagt, Inklusion ist die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt, die uns alle mit einschließt. Also behinderte Menschen müssen lernen, dass es nicht behinderte Menschen gibt. Und nicht jede Handlung eines Nichtbehinderten ist automatisch behindertenfeindlich oder ableistisch oder mit Absicht. Aber vor allem müssen nichtbehinderte Menschen lernen, dass behinderte Menschen genauso ein Recht auf Teilhabe haben, an diesem Ort zu sein, an dem man selber auch ist. Ohne dass irgendwelche Gründe benutzt werden dürfen, die diese Person wieder ausschließen. Also das passiert super schnell, ne? Also heute bin ich mit der Bahn gefahren, mit dem ICE, und mir wurde beinahe die Mitfahrt verweigert, weil im ICE die Bordtoilette kaputt ist. Und ich habe zum Schaffner gesagt, also ich wollte eigentlich mit Ihnen fahren. Das ist doch meine Entscheidung, ob ich trotzdem fahre. Dann nicht Ihr Risiko. Aber diese Bevormundung ist quasi ein Teil dieser Idee, dass wir dankbar sein sollen. Verstehen Sie, was ich meine?
Ein Zitat, was ich von Ihnen auch dazu gelesen habe, war, Inklusion ist auch das Recht von nicht behinderten Menschen mit Behinderung in Kontakt zu kommen.
Ja, und das ist auch das Recht von, dass nicht behinderte das Recht haben zu sagen, ich bin scheiße. So, das ist, man müssen nicht alle, es müssen mich nicht alle bewundern. Aber vor allem hat niemand das Recht zu sagen, wo ich nicht sein darf. Also, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Parkbesuch. Ja, also wir gehen in einen Stadtpark zum Beispiel. Und ein Stadtpark ist ein Ort für alle. Wenn er barrierefrei ist, also keine Treppen irgendwie am Eingang sind, ja, dann kann da jeder hin. Und niemand in diesem Park hat das Recht zu sagen, du darfst hier nicht sein. Und in diesem Park sind wir nicht verpflichtet, jetzt beste Freunde zu werden. Meistens ignorieren wir einander, meistens gehen wir einander vorbei. Vielleicht spielen wir Schach zusammen oder Frisbee oder Fußball oder setzen uns auf eine Parkbank oder kaufen gemeinsam ein Eis. Aber es ist erstmal ein Ort für alle. Und wenn mir die Nase nicht passt, die auch im Park ist, ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, ich gehe woanders hin. Aber ich darf niemals sagen, du darfst hier nicht sein. Selbst der Parkranger oder Parkrangerin dürfte mich nicht rausschmeißen. Außerdem, ich, keine Ahnung, begehe eine Straftat. Und selbst wenn ich Müll auf den Boden werfen würde, dann dürfte er mich erstmal nur ermahnen und nicht gleich rausschmeißen. Und wenn der Mülleimer nicht barrierefrei ist, okay, dann müssen wir eine Lösung finden. Aber natürlich haben behinderte Menschen auch die Pflicht, den Müll im Mülleimer zu werfen. Also ich versuche es wirklich immer in Bildern zu machen, weil wir uns an anderen Orten scheinbar anders verhalten. Also wenn, wir sind ja hier in einem Lehrer-Podcast, wenn ein Kind mit Behinderung in einer Regelklasse sich anmeldet, dann dauert es keine 10 Minuten, bis irgendein Erwachsener, sei es Eltern von nichtbehinderten Kindern oder LehrerInnen oder Schulleitung oder Schulbehörde, sagt, oh, für Kinder mit Behinderung sind wir nicht ausgebildet, deswegen machen wir es nicht. Und die Wahrheit dahinter ist aber, Eltern von behinderten Kindern hatten vorher auch keine Ausbildung. Also woher kommt denn dieser Anspruch, diese Anmaßung, bevor ich mit einem behinderten Schüler interagiere, brauche ich erstmal eine Ausbildung. Und beim Park würden wir das ja nicht sagen. Und ich glaube, wir müssen da einfach Inklusion viel, viel ernster nehmen. Und wenn Sie einen Vergleich brauchen, dann bin ich auch mit meinem Monolog fertig, aber wenn Sie einen Vergleich brauchen, Inklusion muss genauso ernst genommen werden oder Barrierefreiheit muss genauso ernst genommen werden wie Brandschutz. Also das ist auch nicht freiwillig. Ja, und wenn du nicht in der Lage bist, Brandschutz zu gewährleisten, dann bild dich fort oder mach's halt nicht. Also mach halt kein Restaurant auf, wenn du nicht Brandschutz einhalten willst. Aber du kannst nicht ein Restaurant aufmachen, ohne Brandschutz einzuhalten. Und du kannst auch nicht unterrichten oder eine Schulklasse führen, wenn du nicht inklusiv denken magst. Du musst es halt machen. Und dieses Müssen ist mir noch ein bisschen zu verhandelbar in unserer Gesellschaft, obwohl es ein Menschenrecht ist, obwohl Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat, diskutieren wir noch zu sehr das unter dem Freiwilligkeitskosmos.
Jetzt sind Sie aber in Deutschland mitunter die bekannteste Person im Bereich des Aktivismus für Menschen mit Behinderung. Sie sind bekannt und sind seit Jahren dabei. Wie haben Sie es geschafft, sich diesen Platz in den Medien zu erobern und auch zu behalten und nebenbei nicht den Elan zu verlieren?
Also ich wollte es ja nie werden. Ich wollte nie der Berufsbehinderte werden. Ich wollte nie derjenige sein, der das jetzt zu seinem Job gemacht hat. Ich habe Werbung studiert, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation, habe jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet, beim Radio gearbeitet. Und mir fiel einfach immer wieder auf, dass ich der erste oder einzige Mensch mit Behinderung bin in meinem Umfeld, in der Uni, am Arbeitsplatz und was auch immer. Ne? Und das fand ich komisch. Und ich habe dann mein Diplom über die Darstellung behinderter Menschen im deutschen Fernsehen geschrieben. Und da fiel mir einfach auf, dass einfach in der Öffentlichkeit Behinderung als etwas gesehen wird, das wir entweder bewundern oder bemitleiden. Also es gibt dieses sogenannte Sorgenkind. Es gab mal eine Lotterie, die so hieß in Deutschland. Aktion Sorgenkind, der ist ja jetzt Aktion Mensch. Oder den sogenannten Superkrüppel, also der ohne Arm und Beine paralympisch den Mount Everest erklommen hat, den wir dann in den Medien bewundern. Ja. Und es gibt aber nichts dazwischen. Und ich habe mich aber immer als jemand gesehen, der irgendwie so dazwischen ist. Also ich will kein Mitleid, aber ich bin jetzt auch nicht der paralympische Superheld. Will ich auch gar nicht sein. Und habe mich gewundert, warum in der medialen Repräsentation diese Typ von Mensch mit Behinderung gar nicht auftauchen. Und wollte das ändern. Und habe dann mit meinen Kolleginnen, Freundinnen eine Organisation gegründet, die Sozialheldinnen. Und um ihre Frage zu beantworten, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist dieses stiller Tropfen hüllt den Stein. Also oder im Englischen Persistence pays off. Einfach dranbleiben und immer dranbleiben und immer dranbleiben. Und wir machen das jetzt seit 25 Jahren. Und dann kommt man irgendwo raus, ja, nach 25 Jahren. Ich würde nicht sagen, dass ich der Bekannteste bin oder der Erfolg. Ich will es auch nicht erfolgreich nennen. Da gibt's ja auch noch viele andere sehr gute Leute, sehr talentierte Leute. Und ich finde es auch schade, dass ich als derjenige oft gesehen werde. Weil das skaliert ja überhaupt nicht. Also wenn ich morgen tot bin, sind wir wieder bei vor 25 Jahren. Das kann es ja nicht sein. Und deswegen wünsche ich mir, dass es noch viel, viel mehr Menschen mit Behinderungen gibt, die für sich sprechen und nicht ich der Botschafter dieser Menschen sein soll.
Ja, das bringt uns zur Frage, wie wichtig ist denn diese Repräsentanz?
Das ist total wichtig. Also wir wissen ja inzwischen aus der Privilegienforschung, dass Menschen, die Privilegien genießen, sie nicht erkennen. Ne, also jemand, der zu Fuß geht und Fußgänger ist, sieht nicht die Barrieren im Alltag, die rollstuhlfahrende Menschen haben. Jemand, der sieht, sieht nicht die Barrieren, die blinde Menschen im Alltag haben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass behinderte Menschen auch für sich selber sprechen. Und zwar nicht nur in ihren Kreisen, also die ganze Zeit Eulen nach Athen tragen, sondern eben auch außerhalb ihrer Kreise ihre Themen ja kundtun können. Und nur dann verändern sich Dinge. Und ich finde es schon auch faszinierend, je länger ich mich mit der Materie auseinandersetze, zu sehen, was für einen starken Einfluss auch behinderte Menschen auf unsere Gesellschaft hatten und teilweise auch haben und wie wenig das aber wertgeschätzt wird von der Allgemeinheit. Und man kann Behinderung als etwas betrachten, das nicht immer nur leidvoll sein muss oder schmerzhaft oder bemitleidenswert, sondern auch als etwas, das Innovation vorantreiben kann, das Empathie fördert, das vielleicht auch Kreativität anzeigt oder Resilienz oder Authentizität.
Haben Sie da Beispiele für Personen. Wir haben ja mit sehr vielen Menschen gesprochen in ihrem Podcast und in
von ja, verschiedenen also, Formaten. Ja, also jetzt unabhängig von Podcasts, aber nehmen wir doch einfach mal die Brille. Ne? Also die Brille, die wir so tragen, galt früher als Merkmal von Mensch mit Sehbehinderung. Und heutzutage ist sie ein modisches Accessoire. Es gibt heute zahlreiche Menschen, die tragen Brillen mit Fensterglas, also ohne Stärke. Es gibt Sonnenbrillen, Skibrillen, VR-Brillen, was auch immer. Ja. Und ich kenne eine Musikerin, die in meinem Podcast war, Mine, die erzählt, dass sie in ihrem Schrank 200 Brillen hat. Als Mode. Das heißt, die Brille hat ja gesellschaftlich dafür gesorgt, dass Sehbehinderung auch akzeptierter ist. Und das Gleiche passiert gerade mit Hörgeräten. Also früher gab es eine große Marke, oder es gibt immer noch, die wirbt damit, ich habe ein Kind im Ohr. Ich weiß nicht, ob Sie den Werbespot kennen. Und das bedeutet, mein Hörgerät ist so klein, dass man es nicht sieht. Ein Kind heißt die Marke, also ich habe ein Kind im Ohr. Und das ist ja Behinderung als Stigma. Also die Hörbehinderung verstecken, Hörgeräte als möglichst unsichtbar benutzen. Gleichzeitig sehen wir aber im Stadtbild immer mehr TeenagerInnen mit AirPods im Ohr. Oder Beans, oder wie die alle heißen. Die rein technisch inzwischen nichts anderes als Hörgeräte sind. Also sie können Noise Cancelling und die neueste Generation der Apple AirPods Pro 2 macht auch Geräuschverstärkung. Und wir können inzwischen nicht mehr unterscheiden, ob jemand ein Hörgerät trägt oder ein AirPod. Aber das zur Geräuschverstärkung benutzt oder um Podcast zu hören. Und die TeenagerInnen tragen das, selbst wenn sie miteinander sprechen. Das heißt, auch das wird wahrscheinlich etwas sein, das wir zunehmend akzeptieren als, ja, hat man halt. Oder wie viele Menschen sehen Sie auf E-Scootern unterwegs, weil sie nicht mehr so gut zu Fuß sind? Ist jetzt ein E-Scooter eigentlich ein zweirädriger Elektrorollstuhl? Also, ja, und das heißt, Behinderung ist etwas, das durch Technologie, durch besseren medizinischen Fortschritt auch sich verändert. Also man gilt teilweise nicht mehr als behindert. Und in der modernen Sozialwissenschaft sagt man zum Beispiel, dass man auch gar nicht unterscheiden sollte zwischen behindert und nicht behindert, sondern zwischen behindert und zeitweise nicht behindert. Weil wir sowohl als Kinder Dinge nicht alleine konnten, also wir hatten Eltern, die Dinge für uns erklärt oder gemacht haben, dann vielleicht ab 14 erreichen wir ein körperliches Optimum, dass wir bis vielleicht Mitte 30, Anfang 40 halten können. Und dann fangen die Knie an, weh zu tun, dann sehen wir schlechter, dann hören wir schlechter. Und dann erwerben wir quasi wieder eine Behinderung, altersbedingt. Und da gibt es Menschen, die sind eben von Anfang an behindert, die da nicht rein oder rauswachsen. Und dass Barrierefreiheit, so wie wir es meinen, als Mensch mit Behinderung, früher oder später allen Menschen zugutekommt. Also wenn Sie später einen Rollator benutzen, dann freuen Sie sich, wenn der Hauptbahnhof in München einen Aufzug hat. Oder wenn Sie später Hörgeräte brauchen, weil Sie altersbedingt schlechter hören, dann freuen Sie sich, wenn Sie den Fernseher lauter machen können mit der Fernbedienung oder Ihre Hörgeräte damit koppeln können oder Untertitel einschalten können. Also das sind alles Erfindungen, die ursprünglich mal für Menschen mit Behinderung gemacht wurden, die wir aber im Mainstream inzwischen als völligen Standard erwarten.
Könnte das auch sein, dass man sagt, wenn wir Schule vielleicht ein bisschen modernisieren wollen oder innovativer machen wollen, ist Inklusion vielleicht der beste Weg dahin?
Bildung ist nochmal ein riesiges Themenfeld und ehrlich gesagt auch mein Leidenschaftsthema, weil es ist alles da. Wir müssen nichts erfinden, wir müssen nicht zwangsläufig neue Schulgebäude bauen. Wir müssen eigentlich nur anerkennen, dass Bildung in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa einfach nicht gut läuft. Es ist egal, für welches Kind. Kein Kind im Gymnasium findet es gut, dass die Klasse 30 Schüler hat und nur eine Lehrkraft. Also das ist einfach für kein Kind gut. Genauso wenig ist es für Kinder mit Migrationshintergrund sinnvoll, in einer Willkommensklasse nur mit Kindern mit Migrationshintergrund zu sein, mit dem Ziel, Deutsch zu lernen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir wissen also aus der Inklusionspädagogik schon seit vielen Jahren international mehrfach erforscht und immer wieder bestätigt, zuletzt von der Robert-Bosch-Stiftung, von der Bertelsmann-Stiftung, Aktion Mensch und Co. Es wird immer gesagt, kleine Klassen und mehr Pädagogen lösen 90% der Inklusionsherausforderungen. Und kleine Klassen bedeutet 25 Kinder bei 2 Pädagoginnen. Und entscheidend ist der Schlüssel. Also wie viele Kinder mit Migrationshintergrund, mit Behinderungen sind dann in dieser 25 SchülerInnen großen Klasse. Und bei Behinderung sagt man, 5 Kinder mit Behinderung von 25 wäre ein guter Schlüssel. Das weiß man, das ist schon mehrfach bestätigt worden. Die Behinderungsform ist egal. Auch da sollten wir nicht den Fehler machen zu sagen, ja, aber dann nur Kinder im Rollstuhl. Ja, sondern wirklich jede Behinderungsform muss dann auch zugelassen sein. Und eben 2 LehrerInnen oder Lehrkräfte oder Erwachsene, sage ich jetzt erstmal, ja. Es müssen noch nicht mal beide LehrerInnen sein, aber es sollten vielleicht Menschen mit pädagogischer Ausbildung sein. Und diese 2 sind für alle da. Und nicht nur eine Person, die ganze Zeit um die behinderten Kinder rumwirbelt und die andere unterrichtet alle anderen, ja, sondern wirklich, dass die im Team arbeiten für alle Kinder. Und so war das in meiner Grundschulzeit. Ich war in der Fleming-Grundschule in Berlin, eine der ersten Inklusionsschulen in Deutschland, die 25 Kinder mit 2 LehrerInnen hatten. Und das ist ein Traum. Also das ist ein Traum für alle Kinder. Und wir wussten von Anfang an, dass diese 2 Erwachsenen für uns alle da sind. Und als Beispiel, wir hatten Kinder, deren Eltern Alkoholiker sind in der Klasse. Und die brauchten manchmal, diese Kinder, besondere Unterstützung. Oder es gab eine Klassenkameradin, wo ein Elternteil gestorben ist. Gibt's auch keine Sonderschulen für, ja, sondern passiert halt. Leben ist einfach grausam manchmal. Oder es gab Kinder, deren Eltern sich gerade getrennt haben. Und diese Kinder brauchen situativ Unterstützung. Und dann gibt's Kinder, die sitzen im Rollstuhl. Die können vielleicht beim Sportunterricht nicht alles mitmachen. Es gibt Kinder, die sind blind, die brauchen anderes Unterrichtsmaterial. Es gibt Kinder, die haben eine Lernbehinderung, die brauchen auch anderes Unterrichtsmaterial. Aber wenn die Klasse in der Lage ist, individuell, man nennt es zieldifferent, zu unterrichten, dann ist sehr, sehr, sehr viel mehr möglich, als wir aktuell glauben. Und lassen Sie mich nochmal zu dem Punkt vom Anfang kommen. Wenn Sie Ihr Kind mit Behinderung in der Regelschule anmelden, dann dauert es, wie gesagt, keine 10 Minuten, bis irgendeine Lehrkraft sagt, dafür sind wir nicht ausgebildet. Aber es gibt auch keine Ausbildung für Behinderung. Und es ist völlig falsch gedacht, wenn wir erst glauben, alle ausbilden zu müssen, bevor wir überhaupt mit einem Kind mit Behinderung interagieren. Wenn ich nicht weiß, als Lehrkraft, wie ich einem blinden Kind, keine Ahnung, eine Kurvendiskussion erklären soll, dann google das. Also es gibt garantiert ein YouTube-Video zu dem Thema. Es gibt garantiert Literatur zu dem Thema. Es gibt garantiert andere LehrerInnen, die das schon mal gemacht haben. Aber zu sagen, dafür bin ich nicht ausgebildet, schützt einen nicht davor, es nicht zum ersten Mal zu machen. Dann musst du es halt dich ausbilden. Dann ist es die Verpflichtung, in deinem Beruf dich fortzubilden. Und da muss natürlich deine vorgesetzte Person dir diesen Freiraum auch geben, dann bei Bedarf dir dieses Wissen anzueignen. Und dann hast du vielleicht 2 Unterrichtsstunden weniger die Woche, um dir das Wissen anzueignen. Aber es wird niemals der oder die Superreferendarin aus dem Lehramtsstudium kommen, die alle Behinderungsformen gelernt hat. Wenn wir diesen Gedanken nämlich durchdenken, dass nur ausgebildetes Fachpersonal Kinder mit Behinderung unterrichten darf, dann sind wir genau bei der Sonder- und Förderschule, die wir eigentlich abschaffen müssen. Und Inklusion ist genau das Gegenteil. Inklusion bedeutet, die erste Begegnung mit einem Menschen mit Behinderung wirst du haben müssen. Du kannst dich dir nicht entziehen.
Das Abschaffen der Förderschulen ist auch mitunter Teil dieser UN-Behindertenrechtskonvention von 2009. Das ist schon ganz schön lang her. Wir verfolgen das ja jetzt schon länger und sprechen auch regelmäßig darüber. Was hat sich denn getan?
Also, ich spreche jetzt mal für Berlin. Da kann man sagen, dass im Kindergarten das eigentlich schon relativ, also schon ein bisschen noch Betonung auf relativ, gut funktioniert, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam einen Kindergarten besuchen. Ein bisschen schlechter wird es dann bei der Grundschule, da einfach immer noch zu viele Leute sagen, dafür bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht. Und dann auch auf diese Menschen viel zu sehr, viel zu oft, viel zu viel gehört wird, anstatt zu sagen, egal, du musst es trotzdem machen. Und dann eben die Lehrkraft dabei zu unterstützen, mit Geld natürlich auch, das Problem zu lösen, also die Herausforderungen, die es dann vielleicht gibt, zu lösen. Vielleicht braucht die Schule dann einen Aufzug für die 100 Kinder, die danach kommen, die den brauchen werden. Übrigens auch für die Lehrkraft, die vielleicht nicht so gut zu Fuß ist, weil sie auch älter ist, wird dieser Aufzug gut sein. Und ich wette, dass dieser Aufzug überwiegend von erwachsenen Lehrkräften benutzt werden wird. Und er wurde dann nicht für einen Schüler gebaut oder Schülerin, sondern einfach zur Aufwertung der Schule. Und warum das so lange dauert? Meine Interpretation ist die, dass die UN-Behindertenrechtskonvention sagt, die Antwort ist eine Schule für alle. Auf Deutsch übertragen bedeutet das Abschaffung der Sonderschulen. Und wenn wir uns anschauen, was genau sind eigentlich Sonderschulen, dann ist das Gymnasium auch eine Sonderschule. Und zwar für Eliten. Und eine Schule für alle wäre quasi Abschaffung der Gymnasien und der Förderschulen für Kinder mit Behinderung und sie alle gemeinsam in Gesamtschulen zu unterrichten. Wie gesagt, also ich warne auch davor, wenn wir über Inklusion sprechen, dass dann einfach die Trennlinie zwischen behindert und nicht behindert einfach nur verschoben wird. Ja, da wird halt gesagt, ja, einen Aufzug bauen wir an, für Kinder im Rollstuhl kein Problem, aber für Kinder mit Down-Syndrom bleibt es bei der Förderschule. Und das ist nicht in Ordnung, sondern auch für Kinder mit Down-Syndrom gibt es ein Recht auf eine Schule für alle. Und wir sollten da diese Grenze nicht einfach nur verschieben. Um wieder den Schulpsychotherapeuten meiner Grundschule zu zitieren, ich habe den vor einigen Jahren mal getroffen und der sagte zu mir, dass an der Fleming-Schule inzwischen auch Kinder aufgenommen werden, die im Laufe ihres Grundschulalters höchstwahrscheinlich sterben werden. Und das ist natürlich auch nochmal eine neue Dimension von Inklusion. Ne? Also wo wären die denn sonst? Wahrscheinlich im Hospiz oder in einer Sonderschule vielleicht oder Homeschooling, keine Ahnung. Aber die in einem Regelschulkontext immer einzusetzen, ist ja auf jeden Fall eine Herausforderung. Und er sagte, die größte Herausforderung sind aber gar nicht die Kinder, sondern es sind die Erwachsenen. Die Erwachsenen, die Angst haben, mit Kindern über den Tod zu reden. Und je älter die Erwachsenen sind, Lehrkräfte vor allem, desto größer ist auch die Angst, über ihren eigenen Tod nachzudenken. Und auf einmal wird ein Kinderschulpsychotherapeut zu einem Erwachsenenpsychotherapeut. Und er sagt, es gibt doch keine bessere Gelegenheit, als in jungen Jahren ihren Umgang mit dem Tod zu erleben und zu lernen, weil er wird uns treffen, früher oder später. Und die Kinder sind natürlich traurig, wenn Malte nicht mehr in der Klasse ist und auch nie wieder kommt. Und auch nicht die Erzählung ist, ja, der schläft nur oder so, sondern der ist einfach nicht mehr da. Und das ist todtraurig. Und die Kinder neigen und trauern und so. Aber das ist auch ein Teil des Lebens. Und dieses Kind, das vielleicht sterben wird, hat doch auch was erlebt und ein Recht, so gut es geht, in der Gemeinschaft aufzuwachsen. Und wo wäre es denn sonst? Bei Kindern, die auch sterben? Ist doch komisch. Aber es gibt kein Abo auf Sicherheit. Ja, das Leben ist gefährlich. Und behinderten Menschen wird viel zu oft gesagt, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das ist zu gefährlich. Aber auch da wieder, um meine Kollegin Anne Gerstorf zu zitieren, die auch mit Behinderung lebt. Menschen mit Behinderung haben auch ein Recht auf Niederlagen und auch daran zu wachsen und zu lernen. Und das können sie am besten in einem Setting, wo andere auch wachsen und lernen, die vielleicht keine Behinderung haben. Und vielleicht auch nochmal so als Einladung für die Lehrkräfte, weil ich erlebe schon auch oft, dass mir dann unterstellt wird oder gesagt wird, Herr Krauthausen verlangt das Unmögliche. Oder das ist ja alles utopisch, weil wie sollen wir das denn machen bei dem Englehrplan und was auch immer und der schlechten Bezahlung und den Überstunden. Keine Ahnung, was wir alles noch für Argumente finden werden. Aber wir wissen wirklich aus jahrzehntelanger Forschung, der erste Schritt ist der schwierigste. Der muss einfach gegangen werden, früher oder später muss der gegangen werden. Und zweitens bedeutet Inklusion nicht, wir müssen jetzt alle beste Freunde werden. Inklusion bedeutet erstmal nur, in Anführungsstrichen, dass wir alle respektvoll behandeln. Und wenn ein Kind, das blind ist, in deiner Schulklasse sitzt und Mathe lernen will, ist der erste Schritt zu fragen, was brauchst du? Und LehrerInnen sollten viel mehr in der Moderatorinnenrolle sein, genau dieser Frage, was brauchst du, um das zu lernen, anstatt zu glauben, alles wissen zu müssen.
Das wäre auch meine nächste Frage. Wo findet man denn als Lehrkraft Unterstützung oder Best-Practice-Beispiele, wenn man jetzt schon aktiv werden möchte? Weil vieles, was wir hier besprochen haben, sind eigentlich ja eher Aufgaben für die große Politik.
Die große Politik kann, muss natürlich die Rahmenbedingungen setzen, die muss die Gebäude barrierefrei planen und bauen und bezahlen, natürlich. Jeder Einzelne kann aber was tun, indem er oder sie zum Beispiel sich einfach mal umhört. Ja, es gibt Literatur zu dem Thema, es gibt Vereine mittendrin, e.V., zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die ziemlich gute Arbeit machen. Es gibt auch Vereine in Bayern, die sich für inklusive Schulen einsetzen. Und wirklich, dass jeder von uns sich mal die eigenen Glaubenssätze, die wir in den Medien so konsumieren und einfach dann auch verinnerlicht haben, zu hinterfragen. Also glauben, ist es wirklich so, dass Kinder mit Behinderung an Sonderschulen, wo sie unter ihresgleichen sind, besser haben? Ist das wirklich so? Woher kommt diese Annahme? Wenn wir jetzt wirklich Sorgen machen um gute Bildung und wir immer von dreigliedrigen Schulsystemen sprechen, wo wir eigentlich ein viergliedriges Schulsystem haben, nämlich die Sonderschule, dann scheren wir uns einen Dreck um Ausbildung von Kindern mit Behinderung. Ich stelle nicht die Frage, warum können Kinder, die rein theoretisch in der Lage wären, ein Abitur zu machen, an dieser Sonderschule eigentlich nur bis zur 10. Klasse unterrichtet werden. Wo machen die denn dann ihr Abitur? Und die traurige Antwort ist gar nicht.
Eine Lösung, die mittlerweile ja da ist, genutzt wird, ist das Digitale. Die Digitale hat viele Möglichkeiten gegeben für Menschen mit Behinderung, aber auch für die Vermittlung von Lehrinhalten. Wie viel hilft es und wo stört vielleicht manchmal auch diese Konzentration aufs Digitale, dieses Abschieben in den virtuellen Raum?
Ich erinnere mich noch gut an die Corona-Pandemie, wo plötzlich wir alle im Homeoffice saßen oder Homeschooling machen sollten. Und da hieß es ja am Anfang, oh, das geht nicht. Und Jahre vor der Corona-Pandemie haben behinderte Menschen schon immer gesagt, ey, wie geil wäre das, wenn man sich temporär per Videokonferenz dazuschalten könnte, in den Hörsaal, in die Klasse, an den Arbeitsplatz. Und da hat der Arbeitgeber, die Schule, die Universität immer gesagt, nee, ist schon wichtig, dass man Präsenz da ist, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Und da mussten es aber plötzlich alle und auf einmal war es möglich. Auf einmal hatten alle Zoom oder Microsoft Teams oder wie die ganzen schrecklichen Systeme heißen. Und jetzt hat es irgendwie Deutschland gelernt, sage ich jetzt mal, wie man das machen könnte, theoretisch. Und jetzt haben vielleicht die meisten Schulen irgendwie so ein halbes Internet bekommen oder Smartboards, wo das dann auch gehen würde. Und jetzt ist es irgendwie akzeptierter geworden. Jetzt passiert aber was anderes. Jetzt passiert quasi der digitale Katzentisch. Jetzt wird gesagt, ach so, ja, unsere Schule hat leider keinen Aufzug, aber mach doch per Zoom mit. Und es ist schon wichtig, dass Menschen mit Behinderung immer die Wahl haben, ob sie in Präsenz in der Klasse sein wollen und können oder die erstmal digital dazuschalten wollen oder möchten oder können. Aber es darf nicht sein, dass sie aussortiert werden an den digitalen Katzentisch, weil es ist was anderes, digital an einem Klassengeschehen teilzuhaben. Ich krieg die ganzen Verabredungen nicht mit. Ich krieg die Spickzettel nicht mit, die rumgereicht werden. Ja, also ich krieg diesen ganzen, die Atmosphäre ganz anders mit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beides machen. Also sowohl Homeschooling, Homeoffice, was auch immer ermöglichen und gleichzeitig aber eben auch immer die Wahl aufhalten und lassen, ob man nicht doch vor Ort sein möchte.
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, durch Ihre Bekanntheit, durch Ihre verschiedenen Medienformate auch direkt mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen und Lobbyarbeit sozusagen zu machen, aktiv zu werden. Wie nehmen Sie das wahr? Was ist da möglich? Was können wir erwarten von zukünftigen Politikern und Politikerinnen, mit denen Sie gesprochen haben?
Also das Dilemma ist ja, dass wir, oder vielleicht auch die Stärke, ich weiß es nicht, aber die einen sagen so, die anderen sagen so, dass Bildung in Deutschland Ländersache ist. Und ich glaube, dass wir in Bayern zum Beispiel das Problem haben, dass der christliche Paternalismus uns so ein bisschen im Weg steht. Also dass nicht behinderte Menschen glauben zu wissen, was gut für Behinderte ist, im Sinne von Nächstenliebe oder was auch immer, sich aber selten mit dem Thema konfrontieren. Und dann werden Millionen in Förderschulen gesteckt, statt Millionen in Regelschulen. Immer in dem Glauben, es wäre besser für die Betroffenen, ohne sie gefragt zu haben. Und wer wird gefragt? Meistens die Eltern. Die Eltern von Kindern mit Behinderung, aber selten Expertinnen mit Behinderung. Und die Eltern von Kindern mit Behinderung sind in einem Dilemma. Die sind in dem Dilemma, dass sie natürlich das Beste für ihr eigenes Kind wollen und gleichzeitig in dem Dilemma, dass das ganze System, Schulbehörde, Ärzte, Pädagoginnen, diesen Eltern einreden, dass eine Sonderschule das Beste für ihr Kind sei. Und politisch heißt es immer, es gibt das Wunsch- und Wahlrecht von Eltern, ob sie ihr Kind auf eine Regel- oder auf eine Sonderschule schicken. Wenn aber das ganze System einen quasi anschreit, du musst dein Kind in die Förderschule schicken, wir reden hier nicht von Verpflichtungen, man berät die Eltern dann in diese Richtung, ja, dann passiert das auch. Anstatt Eltern zu sagen, ja, sie haben die freie Wahl, wir werden die gleichen Mittel auch einsetzen können an einer Regelschule. Wenn ihr Kind Assistenz braucht, dann wird es auch dort möglich sein. Wenn ihr Kind einen Fahrdienst braucht, wird es auch dort möglich sein. Machen Sie sich keine Sorge. Das wäre ja das, was, glaube ich, Eltern hören wollen. Aber stattdessen wird eher gesagt, sowas wie, ja, ach so, ja, nee, der Sonderfahrdienst, ja, nee, der funktioniert nur mit der Werkstatt dann oder mit der Sonderschule. Der ist dann quasi im Abo mit drin. Aber wenn Sie jetzt Ihr Kind in eine Regelschule schicken und einen Fahrdienst brauchen, ja, wissen wir nicht, wie das geht. Ich glaube, es geht nicht. Ach so, Sie brauchen eine Schulassistenz. Ja, wir können maximal Mindestlohn zahlen. Ja, das funktioniert wahrscheinlich schwierig. Müsste dann welche finden. Und man wird dann auch als Elternteil allein gelassen. Und da muss politisch definitiv mehr geschehen. Um Ihre Frage zu beantworten, ich fürchte, wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der unter dieser permanenten Damoklesschwert-Situation, wir müssen sparen, da relativ wenig passieren wird. Das fürchte ich tatsächlich. Und umso mehr ist es das Engagement der Lehrkräfte vor Ort, die das jetzt gerade ausgleichen müssen. Und es tut mir total leid, dass das so ist.
Jetzt haben Sie gesagt, das Engagement der Lehrkräfte. Vielleicht können wir Ihnen am Ende dieses Podcasts noch was an die Hand geben. Was wären denn so einfache Projekte oder nicht einfache, aber gute Startpunkte, um wirklich aktiv zu werden, das Engagement zu bündeln?
Also ich kann tatsächlich sehr empfehlen, erstmal für die Eigenlektüre oder den Eigenkonsum 2 Filme. Es gibt einen Film, der heißt Klassenleben. Der porträtiert eine Schulklasse aus meiner Grundschule damals. Ich war nicht Teil dieses Films, aber meine Grundschule wurde da gezeigt, die Fleming-Grundschule, wo eine Schulklasse ein Jahr lang begleitet wurde mit der Kamera, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet wurden. Und der Nachfolger dieses Films, die Kinder der Utopie, besucht die gleichen Kinder 12 Jahre später und stellt die Frage, was wurde eigentlich aus diesen Kindern? Und es ist wirklich berührend. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von Mitleid, bewundernd berührend, sondern wirklich erstaunlich, wie viel möglich ist, wenn man an Kinder glaubt. Und ich habe am Anfang, als man die Kinder mit Behinderung vor allem sah, auch viele Fragen gehabt. Wie wird er oder sie jemals alleine klarkommen können? Wie wird er oder sie jemals schreiben können oder mit dem Bus fahren? Und am Ende des zweiten Teils, des zweiten Films, sieht man Menschen, wo man das nie für möglich hielt, im Bus sitzend, WhatsApp nutzend, von A nach B fahren zur Arbeit. Ja, und gleichzeitig Kinder ohne Behinderung, die im Leben strugglen. Also, es gibt kein Abo auf ein glückliches Leben ohne Behinderung. Und es gibt auch kein Abo auf ein unglückliches Leben mit Behinderung.
Das ist ein wichtiger Filmtipp. Und in der Klasse, gibt es da vielleicht was, wo man anfangen könnte?
Also auf dieser Website gibt es quasi dann auch weiterführendes Material. Also auf der Website von Die Kinder der Utopie gibt es auch weiterführendes Material. Auch Literaturtipps. Jutta Schöler beispielsweise, die viele Bücher zu dem Thema auch geschrieben hat, die auch eine Expertin ist. Einfach mal schauen nach dem Jakob-Mut-Preis. Da wurden jährlich Schulen ausgezeichnet, die besonders gute Arbeit in inklusivem Unterricht machen. Und auch da deren Konzepte sich mal durchlesen, wie die das machen. Und da finden Sie garantiert auch einen Ansprechpartner, wie unterrichte ich einem blinden Kind eine Kurvendiskussion bis zum Abitur. Also wirklich von der 1. bis zur 13. oder 12. Klasse ist alles möglich. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, als ich Kind war, ich war kein besonders guter Schüler. Ich hatte immer 3, egal in welchem Fach. Ich war nicht schlecht genug, um aufzufallen, und nicht gut genug, um aufzufallen. Und ich wurde immer in die, als es dann leistungsdifferenziert wurde, in die höheren Stufen eingestuft. Also ich war dann Gymnasiumstrang quasi. Und in der 9. Klasse habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich möchte das Abitur nicht machen. Und meine Mutter, wie sie halt ist, hat dann gesagt, ja, du musst kein Abitur machen. Was so viel bedeutet, da geht jeder bei uns hat in der Familie das Abitur gemacht, also streng dich gefälligst an. Und sie sah mich aber an und sagte, du musst das jetzt nicht machen. Du musst einfach nur wissen, Dachdecker kannst du auch nicht werden. Und ich wollte aber auch nie Dachdecker werden. Ja, also zu glauben, dass nur weil ich bestimmte Dinge nicht kann, muss ich unbedingt das andere machen, ist schon falsch. Und wie viele Kinder wollen Astronautin werden oder Müllmann und sind es am Ende nicht geworden? Das bedeutet ja nicht, dass sie unglücklich sind. Aber wenn du in der 9. Klasse immer noch davon überzeugt bist, dass du gerne Müllmann oder Müllfrau oder Astronautin werden willst, dann empfehle ich immer, geh dem Traum so nah, wie du kannst. Also wenn du merkst, du kannst nicht Astronautin werden, dann vielleicht findest du deine Berufung als Raketeningenieurin oder in einem Planetarium. Ja, oder wenn du merkst, du willst immer noch Müllmann oder Müllfrau werden, dann mach irgendwas mit Recycling und Abfallwirtschaft. Das wird wahrscheinlich deine Passion sein. Aber lass dir niemals von nicht behinderten Erwachsenen sagen, was du kannst oder was du nicht kannst. Und dafür brauchst du nicht zwangsläufig ein Abitur. Aber wenn du einfach nur zu faul bist, wie es bei mir der Fall war, dann musst du dich halt anstrengen, wenn du, ne, also so. Aber das gilt ja für alle. Aber du musst es nicht machen. Ich hätte auch wahrscheinlich auch ohne Abitur in der Werbebranche arbeiten können oder beim Radio oder auch Aktivist sein können. Ich habe ja auch nicht Disability Studies studiert oder so. Wir überhöhen auch diese ganzen Hochschulzugangskriterien, weil das meiste lernen wir doch beim Machen.
Das haben wir jetzt gemacht, nämlich gesprochen über Inklusion und Wege dahin, dass es besser wird. Wir hoffen, Sie hatten Spaß und ich bedanke mich fürs Zuhören und vor allem bedanke ich mich bei Raul Krauthausen.
Danke für die Gelegenheit.
Und wenn Sie mehr von uns wissen wollen, abonnieren Sie doch unseren Newsletter, dann halten wir Sie auf dem Laufenden, wann ein neuer Podcast rauskommt oder neue Publikationen. Und in den Shownotes haben wir alle besprochenen Themen verlinkt und noch weitere Materialien. Vielen Dank fürs Zuhören.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.